So, ihr Lieben, herzlich willkommen. Begrüße euch alle, auch im Livestream begrüße ich alle. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute haben wir das Thema Abenteuergemeinde und es wird heute wirklich sehr abenteuerlich. Ja, ihr seht ja schon das Bild hier an der Wand. Das Ziel der Predigt heute ist, dass wir alle erkennen, welche Bausteine wir brauchen, um eine erfolgreiche Gemeinde zu sein. Dazu werden wir erkennen, dass es wichtig ist, die Eigenschaften eines Leiters oder einer Leiterin in einer Gemeinde zu erkennen, die Fähigkeiten der Mannschaft, damit ist die ganze Gemeinde gemeint, und wir erkennen heute das Ziel von Gemeinde. Gemeinde ist kein Gebäude, sondern Gemeinde, das sind wir alle, die wir dem Herrn dienen und zusammenkommen. Natürlich können wir auch im Gebäude zusammenkommen. Das haben wir ja heute auch hier gemacht. Eine erfolgreiche Gemeinde ist eine Gemeinde, die wächst und immer größer wird. Das ist schon mal klar. Und wir sind eine erfolgreiche Gemeinde. Amen. Denn wir werden immer größer. Seit einiger Zeit beschäftige ich mich, das ist so zu meinem Hobby geworden, Antarktis und Antarktis-Expeditionen. Ich habe da viele Bücher gelesen, habe viele Filme dazu gesehen. Und das hat mich so beschäftigt, dass der Herr eines Tages zu mir gesagt hat, Thomas, eigentlich die Dinge, die du hier liest über die Antarktis, die passen auch zur Gemeinde. Was die Leute damals erlebt haben, ihr Leben riskiert haben, und vieles gelernt haben, das können wir auch hier in unserer Gemeinde anwenden. Es ist mein Hobby geworden, es geht sogar so weit, dass ich schon gesagt habe, ich werde eines Tages mal in die Antarktis fahren. Also ich mache da eine Schiffsreise hin. Meine Frau will noch nicht mitkommen, hat sie gesagt. Aber ich gebe die Hoffnung aber nicht auf. Ja. Also meine Tochter, die hat dieses Bild gemalt, sie hat mir das auf Weihnachten geschenkt und das zeigt die Endurance, das Schiff der Expedition, wo ich heute drüber spreche, wie es im Eis liegt. Kurz vor der Antarktis ist es eingefroren. Gut, bereitet euch vor, heute wird es kalt, aber ihr seid ja warm angezogen. Lass uns mal das erste Bild schauen auf der Wand. Da können wir erkennen, das ist die Expeditionsgruppe. Das war 1914 bis 1916 hat die Expedition stattgefunden. Und wie wir sehen, da oben waren sie noch alle schön gekleidet und sauber und rasiert. Und später, als sie dann auf dem Eis standen, da war die Hygiene nicht mehr so hundertprozentig. Da hatten sie andere Dinge, die sie beschäftigt haben. Das ist also die Mannschaft der Endurance. Die bestand aus 28 Männern und 54 Hunde. Und die Hunde, das waren Schlittenhunde, die wurden dann gebraucht für die Expedition. Jetzt lasst uns die Karte mal anschauen. Da können wir erkennen, welche Stationen sie durchgemacht haben. Und ich kann euch das hier mit dem Laserpointer mal so ein bisschen zeigen. Sie sind also hier oben losgefahren, Südamerika, Buenos Aires, Argentinien und sind dann hier rüber nach Südgeorgien. Das war eine Insel und da war eine Walfangstation. Und da sind sie dann hier runtergefahren und da wurde es bitterkalt, bis zu minus 57 Grad. Das Meer war zugefroren und zurzeit extrem zugefroren, so dass irgendwann sie nicht mehr durch dieses Packeis durchkamen. Ziel war hier unten anzulanden. Das hier unten ist die Antarktis. Und an der Küste der Antarktis wollten sie anlanden. Das Schiff ist hier eingefroren und wurde mit dem Eis weggetrieben, abgedriftet und ist immer weiter hier hochgedriftet worden. Und hier oben steht dann hier auch, das Schiff ist gesunken. Ja, das Schiff ist also vom Eis zerdrückt worden und war irgendwann zerstört und ist untergegangen. Die Expeditionsteilnehmer standen auf dem Eis und haben dann versucht, eine nahegelegene Insel zu erreichen. Das heißt, nahegelegen, die war 700 Kilometer entfernt. Über das Eis, über unwegsames Gelände. Sie haben dann gemerkt, es ging nicht und sie haben dann ein festes Camp gemacht. Das heißt, auf einer festen Ausscholle ungefähr hier. Und haben gewartet, bis das Eis aufbricht. Und sie mit ihren Booten, die sie noch hatten, die Rettungsboote, die konnten sie retten. Und wollten dann mit den Booten eine andere Insel anlaufen, das war die Elefanteninsel hier oben. Die heißt also Elefanteninsel, nicht weil da Elefanten sind, sondern es geht um Seeelefanten. Und dort haben sie dann auch Hilfe gefunden. Sie sind da untergekommen. Von dort konnten sie aber nicht bleiben, denn es gab keine Rettungsaktion von außen. Das Ganze fand ja 1914 statt. Und wir wissen, 1914 begann auch der Erste Weltkrieg. Sie waren ganz auf sich alleine gestellt, kein anderer konnte ihnen helfen. So musste von hier, von der Elefanteninsel, eine Rettungsaktion gestartet werden. Der Expeditionsleiter Ernest Shackleton ist dann mit 5 Mann losgefahren und hat dann hier oben, auch am Ausgangspunkt, ist er wieder angekommen in Südgeorgien bei der Walfangstation und konnte da Hilfe holen. Es dauerte aber dann noch ein halbes Jahr, bis er seine Leute abholen konnte, weil die Rettungsaktionen ganz lange gedauert haben. Er hat von verschiedenen Orten, hier sehen wir die Pfeile, ist er hingereist und hat Schiffe geschartert. Das musste er alles selber machen, weil keiner hat ihm geholfen und ist in 3 Rettungsversuchen dahin gefahren, ist aber nicht durchgekommen zu der Insel. Und erst im 4. Rettungsversuch ist er dann angekommen. Der wurde dann auch von Argentinien gestartet. Er musste also weit reisen, um ein Schiff zu finden, was die Leute abholt. Gut, soweit. Behaltet das bitte im Hinterkopf, denn ich werde mich immer wieder heute darauf beziehen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch meine Predigt. Wir schauen uns den ersten Hauptpunkt an. Der lautet: Der Leiter. Zu einer Expedition gehört ein Leiter und zu einer Gemeinde gehört auch ein Leiter oder wie es bei uns ist, ein Leiter und eine Leiterin. Bernd und Iris machen das ja gemeinsam. Und wir schauen uns jetzt an 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 7 und schauen, wie ein Leiter der Gemeinde sein sollte. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichen Gewinnstreben, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht. Und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben vor denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Gut, wenn wir das mit unseren Gemeindeleitern vergleichen, kann man die Note 1 geben. Ja, sie erfüllen alles und sind auch dementsprechend diejenigen, die all diese Punkte und Kriterien erfüllen. Unsere Gemeindeleiter, wenn wir es damit gerade vergleichen, und besonders unser Bernd, unser Pastor, die Gemeinde ja aufgebaut, mit Hilfe unseres Herrn. Gott hat ihm treue Leute zur Seite gestellt und deshalb konnte er all das erreichen. Unsere Gemeinde war 1988, 89 noch ein Hauskreis. So hat alles angefangen. Einige von uns erinnern sich daran. Zunächst waren wir in einem Hauskreis und sind dann später in den Keller gegangen und waren dann da. Eine Kellergemeinde im Keller von der Familie Trümper, damals in Hadamar. Da wurde im Keller ein Gottesdienstraum eingerichtet. Und da haben wir wunderschöne Gottesdienste gefeiert. Amen, genau. 1992 ging es dann zum ersten Gemeinderaum, der angemietet worden ist, auch in Hadamar. Und 1998 wurde der zweite, etwas größere Gemeinderaum angemietet. Der war ebenfalls in Hadamar. Das war früher mal ein Fitnessstudio und der wurde dann hergerichtet und umgebaut. Seit 2005 sind wir dann hier in einem alten Kino in Limburg. Das ist unsere Heimat. Amen. Unsere Gemeindeleiter haben auch eine große Verantwortung. Sie stehen direkt vor der Gemeinde und bekommen das meiste ab. Oder eigentlich alles ab in vorderster Linie. In der Apostelgeschichte hat Paulus so in seiner dritten Missionsreise hat er die Gemeindeleiter von Ephesus zu sich gerufen und hat zu ihnen gesprochen. Er hat da so eine Art Leiterkonferenz abgehalten und hat zu ihnen gesagt, ihr habt Verantwortung für eure Gemeinde und für euch selbst. Ihr müsst eure Gemeinde schützen und ihr müsst auch euch selbst schützen. Er hat dann drastische Worte gebraucht und hat gesagt, ihr müsst die Gemeinde vor räuberischen Wölfen schützen. Das sind ihr Lehrer, die von außen kamen, die Gemeinde durcheinander bringen wollten. Das war da in der damaligen Zeit öfters der Fall. Und Paulus sagte, ihr müsst euch selber schützen. Das kann ein Gemeindeleiter, indem er sich voll nach Gott ausrichtet, keine Sünde in seinem Leben ist und alles in Ordnung ist und Jesus der Mittelpunkt ist. Er kann die Gemeinde schützen, indem er die Gemeinde vorbereitet, dass sie auch genau ausgerichtet ist auf Jesus und ihr Lehrer keine Möglichkeit haben, irgendetwas hineinzubringen in die Gemeinde. Das Unruhen von außen kam und Paulus sagt auch, es wird Leute geben, die von innen aufstehen und Unruhe bringen. Das haben wir auch erlebt in unserer Gemeindegeschichte. Aber wir sind da immer gut durchgekommen, weil wir gut vorbereitet waren, weil unsere Pastoren uns geschützt haben und weil wir selber geschützt waren. 1988, 89 war die Gemeinde noch ein Hauskreis und ich war ganz weit weg von Gott. Zu dieser Zeit war ich etwa 20 Jahre alt, war gerade von der Bundeswehr zurückgekommen und hatte in meinem Leben eigentlich gar keine Perspektiven. Es war so eine depressive Phase. Und eines Tages habe ich dann mal so zu mir gesagt, ich könnte eigentlich meinen alten Freund Bernd mal anrufen. Das ist also unser Pastor. Wir kannten uns schon lange. Wir haben uns als 14-Jährige in einer Ferienfreizeit kennengelernt in Italien. Und seitdem haben wir immer Kontakt gehalten. Ja, wir haben uns Briefe geschrieben, regelmäßig. Damals gab es noch Brieffreundschaften. Heute nur noch Handy. Ja. Und wir haben uns regelmäßig getroffen und haben was gemeinsam miteinander unternommen. Und dann habe ich einfach so gedacht, ja, rufst den Bernd mal an. Da habe ich angerufen und gesagt, Bernd, wie sieht's aus? Wollen wir uns mal treffen? Können wir heute Abend mal einen Tropf machen? Können wir in eine Disco fahren oder in die Wirtschaft einen trinken? Und da hat er so zu mir gesagt, ja, Thomas, weißt du, das mit dem Draufmachen, das mache ich nicht mehr so. Da habe ich gesagt, wieso, was ist dann mit dir passiert? Da hat er gesagt, ja, komm doch mal heute Abend mal vorbei. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin mit meinem Auto hingefahren, hat er mal, kam vorbei. Ich kannte die Familie auch. Und dann saßen alle im Wohnzimmer in so einem Kreis, in so einem Stuhlkreis. Und einer saß da mit der Bibel, hat vorgelesen und hat die Leute unterrichtet. Ich kam da rein, habe meine dicke Jacke angehabt und habe sie den ganzen Abend nicht ausgezogen. Weil ich wusste, hier ist irgendwas seltsam. Lass die Jacke an, damit du schnell wieder raus kannst. Also ich habe sehr geschwitzt an dem Abend. Aber was ich da gehört habe, hat mein Herz vollkommen verändert. Ich wurde richtig aufgebaut. Ja, ich konnte nicht weg. Ich habe den ganzen Abend da gehockt, schweißgebadet. Habe dann immer gedacht, du musst auch genau hinhören, da kannst du dem Bernd hinterher noch das eine oder andere sagen, dass der wieder rauskommt aus der Gruppe. Aber da wollte ich selber nicht mehr raus. Ich habe mich dann später zum Herrn bekehrt und wurde ein Kind Gottes. Amen. In unserer Gemeinde. Der Expeditionsleiter, jetzt schauen wir uns mal den Expeditionsleiter der Expedition an. Das war Ernest Shackleton. Hier ist er. Er hatte schon viele Reisen gemacht in die Antarktis. Er war sehr erfahren. Er war als junger Offizier mit Robert Falcon Scott, der vielleicht auch einigen bekannt ist, in der Antarktis und hat da schon viel gelernt. Später, 1909, ist er selbst mit einer Gruppe in die Antarktis gereist, um der erste Mann zu sein am Südpol. 1909 war das. Aber kurz vor dem Südpol, 150 Kilometer davor, hat er festgestellt, ich komme zwar hin, aber wenn ich dann zurückkomme, werde ich sterben, weil ich nicht genug Kraft, genug Lebensmittel und Energie habe. Also das waren sehr extrem schwierige Reisen. Und er ist mit seiner ganzen Mannschaft umgekehrt und alle sind gerettet worden. Ja. Keiner ist gestorben. Das war dann im Dezember 1911, da war wirklich der erste Mann am Nordpol. Und der hieß Roald Amundsen. Ja, habt ihr vielleicht schon gehört. Robert Falcon Scott, sein Lehrer, der Lehrer von Shackleton, hat es selber auch versucht. Er war aber der zweite Mann am Südpol. Er kam zu spät. Amundsen war schon da. Die norwegische Fahne hat schon geweht. Das war ein Wettlauf zwischen England und Norwegen damals. Und Robert Falcon Scott, als er dann zurückgereist ist mit seinen Männern über die Antarktis, ist mit all seinen Männern gestorben. Sie sind zwar hingekommen, aber nicht mehr zurück. Eigenschaften von unserem Ernest Shackleton, die waren so, dass er ein Mensch war mit einem unerschrockenen Optimismus. Er hat seine Männer in der Antarktis immer moralisch vorbereitet. Zeigt uns nochmal ein paar Bilder von der Antarktis, wo die Männer beschäftigt wurden. Hier sehen wir Bilder, wo die Männer auf dem Eis waren. Er hat dafür gesorgt, dass regelmäßig Spieleabende waren, dass sie gepflegt waren, dass sie immer beschäftigt waren. Er wusste, die Moral musste aufrecht gehalten werden und die Leute brauchten Beschäftigung. Auch als das Schiff eingefroren war, wurde die Routine weitergeführt. Jeder hatte eine Aufgabe. Als das Schiff unterging, sehen wir hier, war eine sehr depressive Phase für die ganze Mannschaft. Das war ihre Heimat, das Schiff. Damals hier auch nochmal auf dem Bild, wunderschönes Schiff. Und das ist untergegangen in der Antarktis. Sie standen auf dem Eis und hatten nichts mit ihren Booten, drei Rettungsbooten und mit ihren Schlittenhunden, mit ein bisschen Proviant, was sie noch retten konnten, standen sie auf dem Eis. Und die größte Gefahr war hier die Depression, die sie auch später noch auf ihren Stationen erlebten, dass immer wieder Enttäuschung da war. Immer wieder ist etwas passiert, was sie zurückgeworfen hat. Und hier war unser Expeditionsleiter der perfekte Mann. Er war selber immer positiv und unerschrocken und hat all seine Leute motiviert. Der zweite Punkt heute ist die Mannschaft. Die Mannschaft von der Expedition vergleichen wir mit unserer Mannschaft. Also es sind keine Fußballmannschaft, wir sind eine Gemeinde. Ja. Wir vergleichen das miteinander und können davon viel mitnehmen. Dazu die Bibelstelle 1. Korinther 1, 10. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Ja, das soll bei uns so sein, dass wir als Mitarbeiter auch hier in der Gemeinde miteinander arbeiten und zusammengefügt sind. In der gleichen Gesinnung und in der gleichen Überzeugung. Für die Mannschaft auf dem Eis bedeutete das, einen gewissen Teamgeist zu entwickeln. Sie hatten verschiedene kulturelle Unterschiede und die mussten gegeneinander aufgewogen werden. Aber dennoch gelang es dem Expeditionsleiter, alle miteinander zu verbinden. Da waren welche, die waren aus gesellschaftlichen Schichten sehr weit oben und welche, die waren sehr weit unten, sehr arme Leute. Und trotzdem waren sie nachher wie eine Mannschaft. Ja. Sie haben zusammengehalten. Sie haben zusammengehalten auf dem Eis. Hier können wir sehen, die haben so Befreiungsversuche gemacht. Die haben versucht, das Schiff zu befreien. Alle haben mitgearbeitet, aber es hat am Ende nichts gebracht. Denn es ist sehr kalt geworden, bis zu minus 57 Grad. Alles ist wieder eingefroren, das Schiff ist untergegangen. Sie haben sich um die Hunde gekümmert und sie haben sich... Ja, hier sehen wir, wie sie sich um die Hunde gekümmert haben, das waren die Schlittenhunde. Und sie sind auch auf die Jagd gegangen. Weil nach einiger Zeit war der Proviant zu Ende und sie mussten Robben und Pinguine jagen. Die wurden dann der Ernährung beigefügt. Hier sehen wir ein Bild von der Mannschaft, wie sie in der Antarktis waren, also vor der Antarktis, nämlich auf der Elefanteninsel. Da sieht man, dass sie schon nicht mehr ganz so gepflegt ausgesehen haben. Das ist ein Bild von der Jagd hier unten, wo sie für das Essen gesorgt haben. Es gab für die, die sich nicht unterordnen konnten, auch eine Degradierung. Das ist auch einmal stattgefunden. Da war ein Schiffsmaat, der Maat heißt das, der hat die Untergebenen schikaniert. Der wurde dann daraufhin degradiert und war dann selber nur noch Matrose. Sie haben ihre Fähigkeiten entwickelt. Jeder konnte das, was er konnte, einbringen in die Mannschaft. Als sie auf der Elefanteninsel waren, haben sie unter zwei Booten gelebt. Sie haben also die zwei Rettungsboote, die sie noch hatten, zusammengestellt und darunter hatten sie eine richtig kleine Hütte gebaut. Da war auch ein Schornstein oben drauf und jeder hatte, das waren 22 Mann in diesem engsten Raum, hatte seinen eigenen Schlafplatz. Und das größte Problem in der Hütte war, dass einer extrem laut geschnarcht hat. Also der hat so laut geschnarcht, dass man den draußen kilometerweit noch gehört hat. Und in so einem kleinen Raum war das ziemlich unangenehm. Und dann war einer, der war technisch sehr begabt, der hat dann Schnüre an die Decke gebunden und hingeleitet zu jedem Schlafplatz. Also jeder hat an seinem Schlafplatz eine Schnur gehabt und das Ende von der Schnur wurde an den Fuß von dem Schnarcher befestigt. Und jedes Mal, wenn er zu laut geschnarcht hat, konnte einer von seinem Platz aus ziehen, der Fuß ist hochgegangen und er hat aufgehört. Aber mit der Zeit hat er sich daran gewöhnt und hat weiter geschnarcht. Und dann haben sie so Witze drüber gemacht und dann hat dann einer gesagt, ja wisst ihr was, das Problem ist ganz einfach zu lösen. Wir nehmen nachts die Schlinge, machen sie vom Fuß ab und legen sie um den Hals. Und wenn dann einer zieht, ist das Problem gelöst. Das war aber nur ein Spaß. Ja? Also die waren sehr freundlich miteinander, haben Witze untereinander gemacht. Einer hat für den anderen gesorgt. Die Teilnehmer der Expedition, lese ich euch mal vor, dass ihr so wisst, wer alles dabei war. Es war ein Expeditionsleiter, ein Stellvertreter, der hieß Frank Wild, ein Kapitän, mehrere Offiziere, eine Schiffsmannschaft, Ingenieure, Ärzte, ein Biologe, ein Meteorologe, ein Geologe, ein Physiker, ein Maler und ein Fotograf. Also eine bunte Truppe. Genauso wie wir ja auch eine bunte Truppe sind. Wir sind hier auch in den einzelnen Bereichen beschäftigt und setzen unsere Talente ein. Im Besucherservice oder im Lobpreisteam, in der Technik, im Bistro. Vergebt mir, wenn ich jetzt nicht alle nenne. Aber überall tun wir oder tut ihr euren Dienst für den Herrn und ich bin sehr stolz auf euch, dass ihr das tut. Wenn wir den Dienst für den Herrn tun, müssen wir wissen, dass wir es auch für den Herrn tun. Alles, was wir tun, tun wir für den Herrn. Und dann müssen wir unsere Würdigkeit überprüfen. Das heißt, bin ich würdig, den Dienst für den Herrn überhaupt zu machen? Ist Sünde in meinem Leben? Dann bringe ich die vor den Herrn. Bringe ich die ans Kreuz. Ich muss meine Anstellung überprüfen. Tue ich es auch wirklich für den Herrn? Oder will ich einfach nur gesehen werden, dass andere mich loben? Denn unser eigentliches Lob soll von unserem Herrn kommen. Er soll auf uns stolz sein. Ja? Wir sollen uns auch untereinander loben, das machen wir ja auch hier in der Gemeinde. Aber unser hauptsächliches Lob kommt von ihm, von unserem Herrn. Nächster Punkt ist die Unterordnung. Das war in der Expeditionsgruppe ein Thema. Das war dem Expeditionsleiter ganz wichtig, dass die Mannschaft sich gegenseitig unterordnete und vor allen Dingen dem Leiter. Die Situation war ja so, dass sie auf dem Eis standen, das Schiff war untergegangen und sie haben dann versucht, zeig das Bild nochmal, sie haben dann versucht, mit ihren Rettungsbooten über das Eis zu einer Insel zu kommen. Die habe ich eben schon mal genannt. Das war die Insel Paulet. Die war 700 Kilometer entfernt, aber es war sehr schwierig, dahin zu kommen, weil auch die Eisflächen immer wieder aufgegangen sind. Aber das war erstmal das Ziel. Sie wollten dorthin kommen. Ich lese euch dazu einen Bericht vor von Frank Hurley. Das war der Fotograf der Expedition. Und er hat dazu geschrieben in seiner Biografie: Gegen Abend befahl Sir Ernst Halt und teilte uns mit, dass er die Absicht habe, dieses Vorhaben aufzugeben und stattdessen auf einer soliden Treibeisscholle ein ständiges Lager einzurichten. Bei der rauen Oberfläche fingen die Schlitten an zu brechen und die Boote zeigten auch schon Beschädigungen. Andere Mannschaftsmitglieder, die zu Rate gezogen worden waren, wollten weitermachen und den Versuch wagen, aber der Boss blieb hart. Es war eine jener Krisen bei einer Expedition, in denen sich der echte Anführer beweist, und Shackleton bestand den Test. Von seiner Entscheidung hing das Leben seiner Männer ab und seiner Meinung nach waren die Eisfelder auf dem Weg zur Insel Paulet unpassierbar. Standen also auf dem Eis und hier steht, sie wurden zur Rate gezogen. Aber in Wirklichkeit, das können wir auch in anderen Biografien lesen, die dazu geschrieben wurden, war es eine handfeste Meuterei. Es waren also welche, die haben gesagt, nein, wir wollen so weitermachen, wir schaffen das. Und der Expeditionsleiter mit der Mehrheit der Leute hat gesagt, nein, wir machen jetzt was anderes. Es geht so nicht weiter. Und da standen sie auf dem Eis und haben keine andere Gemeinde gefunden, wo sie hätten hingehen können. Seltsamerweise. Und sie haben sich dann doch untergeordnet. Das ist vergleichbar mit einer Situation, die wir 2004 bis 2005 hier in unserer Gemeinde erlebt haben. Einige von euch erinnern sich daran. Es war unsere größte Gemeindespaltung. Unser Gemeindeleiter hat damals eine neue Gemeindestruktur vom Herrn empfangen gehabt. Und die wurde dann auch umgesetzt. Und viele haben gesagt, wir wollen das nicht mitgehen. Es waren Gemeindemitglieder, die gesagt haben, nein, wir wollen so weitermachen wie immer, wir wollen nichts ändern. Und da sind Gemeindemitglieder weggegangen und auch einige aus der Gemeindeleiterschaft. Das war eine Zeit, die für uns sehr hart war, weil ich neulich mit unserem Pastor darüber gesprochen habe, hat er gesagt, es war Gnade, dass wir da durchgekommen sind. Es hätte ganz anders ausgehen können. Und wir sollen auch nicht richten über die, die weggegangen sind. Dazu haben wir kein Recht. Das sind immer noch unsere Geschwister. Wenn einer eine Gemeinde verlässt, das ist auch bei uns so, hat er trotzdem immer noch die Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Ja? Egal aus was für einem Grund er die Gemeinde verlässt. Zurückkommen ist immer möglich. Vorausgesetzt ist Buße, vielleicht muss was vergeben werden, vielleicht muss ein Gespräch geführt werden, Vergebung ist nötig, aber jemand, der weggegangen ist, aus welchem Grund auch immer, kann auch wieder zurückkommen zu seiner Gemeinde. Wir schauen uns jetzt den Mann an, der für mich für einen perfekten Mitarbeiter steht. Das war Percy Blackbarrow. Hier ist er. Er war der blinde Passagier. Es gab tatsächlich einen, der als blinder Passagier mitgefahren ist, zu so einer Expedition. Die Expedition hat unser Expeditionsleiter hier, Ernst Shackleton, am Anfang eine Zeitungsanhörung so geschrieben, wo er Männer für diese Reise gesucht hat. Da hat er geschrieben, Männer für wagnisreiche Fahrt gesucht, geringe Entlohnung, bittere Kälte, lange Monate in völliger Dunkelheit, beständige Gefahr, sichere Rückkehr zweifelhaft, Auszeichnung und Anerkennung bei Erfolg. Ja. Und da hat er sich gemeldet, beziehungsweise hat sich versteckt. Der Expeditionsleiter war erst mal sauer, dass sich überhaupt einer das gewagt hat. Aber dann hat er gemerkt, dass unser Percy eine ganz treue Seele war. Der hat nämlich alles gemacht. Ja. Der war da so dankbar, dabei zu sein, dass er treu war, im Kleinen treu war und über Großes gesetzt wurde und alles gemacht hat, was ihm gesagt worden ist. Er hat sogar dann nicht gejammert, als ihm seine Zehen abgeschnitten wurden. Die waren nämlich abgefroren. Sein Bein hätte abgenommen werden müssen oder er hätte daran sterben können. Und sie haben in ganz primitiven Umständen, die Ärzte damals haben was Großes vollbracht da und haben das hingekriegt. Und auch da hat er nicht gejammert, hat immer noch gesagt, ich bin froh, dabei zu sein. Ja. Percy, genau. Jetzt lasst uns nochmal zum dritten Punkt kommen. Genau. Das ist also das Ziel von Gemeinde. Wir lesen dazu 1. Korinther 13. Ab Vers 4 bis Vers 7. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe bat nicht. Die Liebe, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das Ziel von Gemeinde ist Liebe. Ich habe das vorher auch nicht so gewusst, aber der Herr hat gesagt, es ist Liebe, dass wir uns hier untereinander lieben, den Herrn lieben und die Liebe raustragen in die Welt. Ja. Das ist das Ziel von Gemeinde. Der erste Punkt dabei ist die Rettung. Sie waren ja damals in einer Situation, wo Sie gerettet werden mussten. Es kam keiner von außen, Sie mussten selbst eine Rettung inszenieren. Die Station waren ja so, dass sie jetzt in dem Eis eingeschlossen waren. Sie waren dort 2 Jahre. Das eigentliche Ziel war aber, vielleicht könnt ihr die Karte nochmal zeigen, von der Antarktis. In der Antarktis anzulanden. Ich sage euch das mal hier. Eigentlich waren sie hier, wollten hier oben am Wedelmeer an der Küste der Antarktis anlanden und dann hier über das ganze Land, über den Südpol, zu der anderen Seite der Antarktis bis zum Rossmeer. Das wäre die erste Antarktis-Durchquerung gewesen. Auch da wäre Shackleton der Erste gewesen. Aber dazu ist es ja dann nicht gekommen. Die Stationen waren ja so, dass sie, nachdem sie auf dem Eis waren, versucht haben, die Insel Paulet zu erreichen. Das war ihnen aber da nicht gelungen. Dann haben sie auf der festen Eisscholle, auf der sie waren, ein Camp errichtet und haben gewartet, bis das Eis aufgebrochen ist. Sie konnten dann mit den Rettungsbooten, die sie hatten, in dieses Wasser. und sind dann über das offene Meer gefahren in einer abenteuerlichen Fahrt. Und es war ein Wunder, dass sie überhaupt angekommen sind. Auf der Elefanteninsel sind sie dann gelandet. Auf der Elefanteninsel, ich sehe mal, haben sie dann eine neue Rettungsaktion gestartet. Zwar ist der Expeditionsleiter mit 5 seiner besten Männer losgefahren, um Hilfe zu holen über das offene Meer. Sie haben das Schiff dann dementsprechend verkleidet, sodass sie im offenen Meer auch unter Deck gehen konnten. Sie sind also dann über das offene Meer gefahren und kamen in Südgeorgien an. Dort war es so, dass sie an der falschen Seite ankamen. Sie mussten also wieder über das Land, auch sehr unbegehbares Gelände, wo vorher noch keiner drüber gegangen war. Aber der Expeditionsleiter ist dann mit 3 Mann diesen Weg gegangen und kam bei der Walfangstation an. Von da hat er dann, das habe ich eben schon erzählt, Rettungsaktionen gestartet. Er konnte Hilfe holen. Und ich lese euch mal dazu vor, was der Expeditionsleiter in seiner eigenen Biografie zu der Situation geschrieben hat. Wenn ich an diese Tage zurückdenke, so habe ich keine Zweifel daran, dass die Vorsehung uns geleitet hat. Nicht nur über die Schneefelder, sondern auch über das sturmgepeitschte, strömende weiße Meer zwischen der Elefanteninsel und der Küste von Südgeorgien. Während jenes langen 36-stündigen Marsches über die namenlosen Berge und Gletscher von Südgeorgien hatte ich oft das Gefühl gehabt, wir seien zu viert, nicht zu dritt. Und Worsley und Crane empfanden dasselbe. Man spürte das Fehlen menschlicher Worte, die Armut der Sprache, der Sterblichen, wenn man versucht, das Unaussprechliche zu beschreiben. Doch ein Bericht über diese Irrfahrt wäre unvollständig, ohne die Erwähnung dieses Ungreifbaren, das uns im Innersten berührte. Ernest Shackleton. Ja, sie sind also da über diese Berge und sie haben gemerkt, da war noch einer bei uns, der uns geholfen hat. Und man kann, wenn man hier diese Geschichte liest, diesen Bericht von der Expedition, kann man erkennen, dass Gott dabei war. Ja. Und er hat sie geschützt und bewahrt. Sie hatten Schutz und Bewahrung immer wieder erlebt. Und das ist auch für unsere Gemeinde ganz wichtig, dass wir immer wieder unter dem Schutz Gottes stehen, dass wir hier in der Gemeinde Versorgung haben, dass wir zugerüstet werden für unseren Dienst und das dann raustragen in die Welt für die Menschen, dass sie sich bekehren zu Jesus. Das ist unser Hauptanliegen. Denn unser Gott ist ein mächtiger Gott. Er herrscht vom Himmel herab mit Weisheit, Liebe und Kraft. Unser Gott ist der einzige Gott. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wir sind dankbar, seine Kinder zu sein und ihm zu dienen. Der Fotograf der Expedition, das war Frank Hurley, auch ein ganz begabter Mann, der hat auch viel für die Expedition getan. Er hat sogar eigene Öfen entwickelt, die dann später genutzt werden konnten, wo sie dann ihr Essen kochen konnten. Sie hatten ja keine Lebensmittel mehr. Und sie mussten auf die Jagd gehen. Sie haben also Robben- und Pinguinfleisch gegessen. Sie haben dabei gemerkt, dass sie dann immer dicker irgendwie geworden sind, aber trotzdem immer schwächer. Und haben auch gemerkt, dass sie gut schlafen konnten. Sie haben also in dieser Hütte, von der ich euch erzählt habe, 15 Stunden am Tag geschlafen. Sie waren versorgt. Frank Hurley, ein Mann mit vielen Talenten. Die Bilder, die ihr gemacht haben, die sehen wir jetzt hier auch alle. Ja, oder haben wir gesehen teilweise und wir sehen auch noch einige. Die trugen dazu bei, dass die Expedition überhaupt bezahlt werden konnte. Hier sehen wir Bilder von der Rettung. Sir Ernst war es gelungen, mit dem Schiff, das sehen wir hier oben noch, das war die Jelcho, ein chilenisches Schiff, im vierten Versuch durchzukommen durch das Eis. Und das war nur gelungen, weil zu der Zeit das Eis aufgebrochen war und er konnte seine Leute abholen. Sie sind dann ins Boot gestiegen, sind auf das Schiff und sind heimgefahren. Aber in dieser Zeit hatten sie, wo sie noch auf der Insel war, Schutz und Bewahrung. Und da hat Frank Hurley Folgendes in seiner eigenen Biografie geschrieben. Oftmals, wenn das Packeis den Ozean für längere Zeit für uns verschloss, waren wir am Rande des Verhungerns. Aber jedes Mal, wenn die Verzweiflung ihren Höhepunkt erreichte, fegte unweigerlich ein Schneesturm das Packeis zur Seite und Pinguine und Robben stiegen aus dem offenen Wasser. Es sah wirklich so aus, als stünden wir unter dem Schutz des Allmächtigen. Es passierte nicht nur einmal, sondern fünfmal, wenn unser Mut zu sinken begann, gab Wild uns neue Hoffnung. Ihr könnt sicher sein, sagte er, dass der Allmächtige uns durch all diese schwere Prüfungen und Gefahren leitete, uns jetzt nicht in diesen Rettenhafen geführt hat, um uns hier elend zugrunde gehen zu lassen. Und Ernest Shackleton schrieb in seiner Reisedokumentation zu der Expedition, wir hatten Gott in seiner ganzen Herrlichkeit gesehen, hatten die gewaltige Stimme der Natur vernommen, wir waren zur nackten Seele des Menschen vorgedrungen. Sie waren wieder nach Hause gekommen. 1992 bin ich nach Hause gekommen. Es war tatsächlich so, dass ich nach meiner Bekehrung, wo wir damals noch im Hauskreis waren und dann in unserer Kellergemeinde, dass ich diesen Ort verlassen hatte. Ich bin in die Welt zurückgegangen, habe in Sünde gelebt, hatte eine Beziehung zu einer jungen Frau. Ich war ja damals selber noch jung, 21, 22 Jahre alt. Habe in Sünde gelebt. Wurde dann nach 3 Jahren verlassen und mein erster Gedanke war, du hast ja eine Heimat. Und ich bin zurückgegangen in die Gemeinde. Damals zur rechten Zeit, wo unsere Gemeinde gerade so weit war, dass sie einen Raum anmieten konnte in Hadamar und ich konnte da mithelfen und bin fest geworden. Und seitdem bin ich auch nicht mehr weggegangen. Amen. Ein abschließenden Bericht von Frank Hurley lese ich euch jetzt nochmal vor, wie er die ganze Expedition gesehen hat. Dass wir die Ziele der Expedition nicht verwirklichen konnten, war weder dem Leiter noch seinen Mannschaftskameraden anzulasten. An der Spitze des Wedelmeers hatten die widrigen Umstände eine Barriere errichtet, die Menschen nicht überwinden konnten. Wenn es uns möglich gewesen wäre, dort wie geplant unser Lager aufzuschlagen, hätten wir die ehrgeizigen Pläne der Expedition erfolgreich in die Tat umgesetzt. Die Mannschaft aber aus Wedels weiser Hölle herauszuholen, war jedoch eine weitaus größere Leistung. Und zwar eine, die trotz legendärer Taten bei der Erforschung der Meere nie übertroffen wurde. Ja. Er hatte sein eigentliches Ziel nicht erreicht, Ernest Shackleton. Er wollte ja eine Durchquerung der Antarktis und wäre dann auch der große Mann gewesen. Aber er hat seine Männer gerettet und sich selbst. Seine Männer waren ihm wichtiger als die Expedition. Das war auch schon vorher so, als er 1909 am Südpol stand. Da waren es noch 150 Kilometer und er wäre am Ziel gewesen. Er wäre der erste Mann gewesen, der den Südpol erreicht hätte. Aber auch da hat er gesagt, ich kümmere mich um meine Männer. Ich will alle wieder heil nach Hause bringen. Wir sehen hier einen sehr großen Charakter auch, ja, von einem Mann, der sich um seine Kinder im übertragenen Sinne kümmert. Genauso wie unsere Gemeindeleiter, die sich um uns kümmern. und für uns da sind. Sie haben einen Schutzauftrag, habe ich auch schon gesagt. Aber wir als Gemeindemitglieder haben auch einen Auftrag. Wir müssen für unsere Leiter beten. Sie stehen an vorderster Front, sie brauchen unsere Gebete und sie brauchen auch unsere Unterordnung. Unterordnen kann man sich immer, wenn man es an dem Wort Gottes geprüft hat. Ich kann mich nur dann unterordnen, wenn nichts von dem verlangt wird, was gegen Gottes Wort ist. Dann kann ich mich meinem Leiter auch unterordnen. Oder wenn der Leiter irgendetwas tut, was nicht konform mit der Bibel geht, irgendwelche Sünde oder irgendwelche Dinge tut, die nicht in Ordnung sind, muss ich mich auch nicht unterordnen. Aber solange er das tut, sich an Gottes Wort hält, ordne ich mich unter. Das habe ich immer so gehalten. Jetzt lasst uns nochmal zusammenfassen. Ich muss erstmal ein Schlückchen trinken. Zusammenfassend kann man sagen, der erste Punkt war der Leiter. Es gibt den Leiter in der Gemeinde. Den haben wir uns angeguckt. Die Erfahrung, die unsere Gemeinde auch gemacht hat. Und es gibt den Expeditionsleiter, der für seine Leute immer da war und sie rausgeführt hat. Aus Wedels weißer Hölle, so wie es hier beschrieben wurde. Zu der Zeit sind viele Menschen gestorben, die diese Expedition gemacht haben. Es wurde gesagt, dass das eigentlich ein weißes Grab war. Viele haben versucht, dort Ziele zu erreichen und viele sind gestorben. Der zweite Punkt war die Mannschaft, haben wir uns angesehen. Es gibt einen Teamgeist, den auch wir brauchen, wo wir uns gegenseitig unterordnen, der eine für den anderen da ist. Und wir müssen uns unseren Leiter unterordnen. Der blinde Passagier, haben wir uns angeguckt, Percy Blackbarrow, steht für einen Gemeindemitarbeiter, der alles tut, wo anzupacken ist, wo es was irgendwas zu tun gibt. Da packen wir an, da sind wir da. Und wir helfen überall mit. Wir sind dem Kleinen treu und dann werden wir über Größeres gestellt. Das Ziel von Gemeinde ist Liebe. Liebe untereinander, Liebe zu unserem Herrn und die Liebe, die wir raustragen in die Welt. Wir wollen, dass Menschen gerettet werden, dass noch so viele wie möglich zu unserem Herrn finden. Unser Weg ist eigentlich ganz einfach zu beschreiben mit ein paar Worten. Wir sind auf dem Weg in den Himmel und wir sollen noch so viel wie möglich mitbringen. Amen. Wir haben gesehen, dass die Gemeinde Schutz gibt und unser Zuhause ist. Jedes Mal, wenn der Gottesdienst beginnt, sagt unser Gemeindeleiter zu uns: Herzlich willkommen zu Hause. Das ist unser Zuhause. Wir sollten dankbar dafür sein, dass wir so ein schönes Zuhause haben. Jetzt können wir noch zusammen beten. Ich mache jetzt zunächst einen Bekehrungsaufruf. Ich bitte euch, steht mal alle auf. Wir beten, dass wir zu unserem Herrn finden und dass wir nach Hause kommen. Für die, die noch nicht nach Hause gekommen sind, denn an erster Stelle steht unser Herr. Wir können hier in der Gemeinde nach Hause kommen, aber zuerst müssen wir zu unserem Herrn nach Hause kommen. Deshalb wollen wir unseren Bund mit dem Herrn heute erneuern. Die, die es zum ersten Mal mitbeten, die haben sich bekehrt zum Herrn, wenn sie es mit ganzem Herzen tun. Sprecht mir bitte nach. Danke, Herr Jesus. Ich glaube, dass du für meine Schuld und Sünde gestorben bist. Du hast alles mitgenommen ans Kreuz. Und ich bin jetzt ein Kind geworden. Ich gehöre dir, Jesus. Ich danke dir, dass dein Wille über mir geschieht. und dass ich geschützt bin. Ich liebe dich, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gut, ihr Lieben, wer hat es zum ersten Mal mitgebetet? Der hat sich direkt zu unserem Herrn bekehrt. Du kannst aber auch später noch, wenn du es auch im Herzen hast, zu unserem Mitarbeiter hier gehen, zum Wolfgang. Er wird für euch beten, wenn ihr heute ganze Sache gemacht habt mit dem Herrn und könnt dann fest werden mit dem Herrn. Er wird euch noch einige Tipps geben. Jetzt möchte ich beten für alle Mitarbeiter. Jeder von uns ist ein Mitarbeiter im Hause des Herrn. Das hier ist der Tempel des Herrn und hier tun wir einen Dienst. Jedes Gemeindemitglied sollte ein Mitarbeiter sein. Ja. Und dafür bete ich jetzt für euch. Legt bitte eure Hand aufs Herz, wenn ihr vom Herrn etwas empfangen wollt. In Jesu Namen segne ich euch, dass ihr jetzt empfangt vom Herrn. Und der Herr sagt euch, dass er euch liebt von ganzem Herzen und dankbar ist für alles, was ihr tut im Dienst für die Gemeinde und für ihn. Er ist stolz auf euch und er liebt euch. Und ich segne euch jetzt, dass ihr einen neuen Impuls empfangt, dass ihr wisst, ob in eurem Dienst etwas verändert werden muss, dass ihr jetzt wisst, dass ihr auf dem richtigen Weg seid und dass ihr euch geliebt fühlt in dem Herrn. In Jesu Namen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.